Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Ja, dann starten wir doch mal. Und zwar direkt in medias res mit Thorsten Leibenert, der uns schon zugeschaltet ist. Per, wir sagen erstmal Hallo an dich, Thorsten. Schön, dass du da bist.
Hi Basti, hi Per.
Hallo.
Denn wir haben uns heute, da wir so eine kleine Euroleague-Pause erleben, mal wieder etwas Besonderes vorgenommen. Wir haben uns ja in der Vergangenheit schon beschäftigt mit dem Mythos Point Guard und dem Mythos Center, so gut wie wir es konnten. Und heute für dieses Thema dachten wir, das machen wir am besten mit jemandem, der sich auskennt. Nämlich mit Thorsten Leibenert wollen wir heute das Thema Mythos Coach besprechen. Thorsten, lass mich mit der Aufgabenstellung, die Peer und ich uns gegeben haben, starten und mir die erste kleine Einordnung von dir diesbezüglich abholen. Die grundlegende Aufgabenstellung war, woran liegt es, dass Coaches, die Riesenerfolge haben, die als Genies gelten, die Titel gewinnen, was auch immer, alles, was dazugehört, plötzlich, wenn sich scheinbar von außen gesehen nichts verändert, von der einen zur anderen Saison nicht mehr funktionieren und aussehen wie jemand, der das noch nie getan hat. Von außen ist das ja immer so eine Blackbox, in die man nicht wirklich reingucken kann. Da möchten wir heute rein und vielleicht kann ich dich mit dieser Aufgabenstellung einfach mal losschicken. Und deine erste
Einschätzung. Ich hätte gerne ein konkretes Beispiel. Also, auch wenn das vielleicht dann zu persönlich wird, aber nennt mir mal das Genie, was brutalen Erfolg hatte und im nächsten Jahr dann klaglos gescheitert ist.
Also, ich würde sagen, ein sehr aktuelles Beispiel, auch wenn sich das jetzt vielleicht wieder wendet, ist Steve Kerr in der NBA. Steve Kerr, natürlich vierfacher NBA-Champion, da natürlich auch viele Roster-Veränderungen über die Zeit. Aber gerade er bekommt sehr persönlich auch in den letzten Jahren immer wieder die Kritik dafür ab, dass die Warriors, ja, natürlich auch in die Jahre gekommen als Team, aber nicht mehr diesen Riesenerfolg erhalten. Ich glaube, ein anderes gutes Beispiel, ich denke jetzt vor allen Dingen an NBA-Beispiele, wäre so jemand wie Mike Budenholzer, der jetzt scheinbar bei den Phoenix Suns so gar nicht funktioniert und der ja auch bei den Milwaukee Bucks am Ende plötzlich gar nicht mehr funktioniert hat. Also dieser Shift von einem Coach, der eigentlich von allen anerkannt wird als, ja, das ist einer der Besten in seinem Feld. Und plötzlich hat man das Gefühl, irgendwas bricht vielleicht im Hintergrund und das verändert sich. Und daher haben wir uns angenähert von dem, weil,
also, Basti, ja, genau. Kann ich einmal reingrätschen?
Bitte,
für mich glaube, also, ich glaube, das wird jetzt, glaube ich, ein Monolog und Thorsten hat nicht viel Zeit und wir hätten eigentlich tausend interessante Sachen zu erzählen. Für mich ist, glaube ich, die grundsätzliche Frage ist natürlich, für mich, wie viel Kontrolle hat ein Coach tatsächlich über den Erfolg der Mannschaft? Das ist für mich so die Frage, die ich mir nie grundsätzlich beantworten konnte. Wenn wir mal zu euch gehen, Anton Gavel gewinnt in seinem ersten Jahr als Trainer die deutsche Meisterschaft und bestätigt so ein bisschen den Erfolg oder zeigt uns, was er kann. Und dann ist er in einem Projekt in Bamberg und ist auf dem 15. Platz. Also das ist die Spanne, die du aufziehen kannst. Und ich verstehe, dass dann reden wir über Fit, dann reden wir über alles Mögliche. Aber am Ende des Tages dachte ich früher immer, Trainer haben es schwierig, weil wir sagen, ey, wenn die Mannschaft verliert, sind es die Trainer und wenn die Mannschaft gewinnt, sind es eigentlich die Spieler. Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Tonno-Situation angucke, dann ist es quasi, dann sagen wir einfach, ja gut, in Bamberg sind es irgendwie keine guten Spieler, da kann Tonno nichts für, aber er ist in der Lage, wenn er die richtigen Trainer, die richtigen Spieler hat, deutscher Meister zu werden. Aber ich denke mir dann, wenn wir ihm jetzt die Spieler rausrechnen, in Bamberg, wieso geben wir ihm dann, also ich bin großer Tonno-Fan und ich glaube, das ist ein geiler Trainer, aber so ist es für mich viel interessanter, in dem Erfolg rauszurechnen, okay, was ist jetzt wirklich der Trainer hier, als im Misserfolg, weil da sind wir uns oft sicher, jetzt, also für mich ist Steve Kerr kein so gutes Beispiel, weil ich sage, okay, es ist nicht mehr Iguodala, es ist nicht mehr diese verrückte Defense, die sich selber reguliert und offensiv sind es nicht mehr die besten Werfer aller Zeiten plus KD, das ist für mich nicht schwer zu erklären, warum das nicht mehr funktioniert, aber dann wäre eher für mich die Frage, wie viel Steve Kerr war tatsächlich im Erfolgsfall bei den Warriors? Und was das andere, was mich umtreibt, ist Folgendes. Es ist die Schweine im Anzug mit Clipboard-Theorie. Meiner Meinung nach gibt es keinen Job auf der Welt, keinen, wo du einer der Besten deines Fachs sein kannst in Europa. Keine Ahnung, du bist Itudis oder du bist sonst irgendjemand. Du bist Ivanovic in Roter Stern letztes Jahr am Anfang in den ersten 5 Spielen. Und deine Mannschaft macht gar nichts. Du bist klinisch tot. Und ich bin der festen Überzeugung, es könnte Basti Ulrich mit Hut, oder für mich ist normalerweise das Schwein, das Schwein könnte reinspazieren und könnte dich ersetzen und die Mannschaft würde für eine kurze Zeit besser spielen als einer der besten Männer seines Fachs. Also in anderen Jobs ist es so, keine Ahnung, bist du der beste Bäcker, dann egal wo, oder bist du der beste Arzt, du bist in Deutschland, dann wird es diesen Wandel nicht geben. Und dann sagen wir, okay, das ist, geht um Manager jetzt, ja. Aber auch ein Manager, ja, ist immer.
Ich finde, du gibst die Antwort in perfekter Weise schon selbst. Also ich kann es nicht schöner ausdrücken. Ein Bäcker, der arbeitet am Produkt.
Genau.
Der legt das Apfeltörtchen zusammen. Genau. Ja. Und der Coach, der sagt denen, lauft von A nach B und es steht und fällt immer mit der Qualität der Spieler und auch mit der Bereitschaft der Spieler, ob sie es denn dann auch gut machen. Das heißt, ihr habt eben den Begriff Mythos benutzt. Es ist in meinen Augen ein Stück weit ein Mythos, dass ein Coach in so dermaßen maßgeblich für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich ist. Er ist ein wichtiges Puzzlestück, ja, weil er Spieler in eine gewisse Richtung lenken kann, weil er sie kurzfristig oder auch langfristig motivieren kann. Aber letzten Endes steht's und fällt es mit der Qualität der Spieler, ob die auch gut zueinander passen, ob die bereit sind, miteinander zu spielen. Und deswegen im Falle eines Erfolges hat ein Coach seinen Teil dazu beigetragen, im Falle des Misserfolges ebenfalls, aber es ist halt ein Puzzlestück wie viele.
Okay, dann genau, das ist jetzt Level 2. Jetzt sagen wir, er hat, also du bist nicht hands-on, du bist also Doktor schneidet selber und der Trainer nicht. Dann sind wir für mich bei eine Mischung aus Lehrer und Manager als Sporttrainer.
Ganz genau.
Lehrer, ich finde, du kannst, sagen wir, du bist einer der besten Lehrer in Europa oder in Deutschland. Wir sagen, das ist der Professor schlechthin. Und jetzt gucken wir uns an, dann kann ich mir nie vorstellen, dass die Noten von den Menschen, die von ihm gelehrt worden sind, so unglaublich schlecht sind, dass wir ihn loswerden müssen oder dass wir sagen müssen, also weißt du, ist die Fallhöhe von einem Trainer ist viel höher als beispielsweise eines Lehrers und ich bin mir fast sicher auch bei einem Manager. Sagen wir, du bist einer der 5 Top-Manager in Deutschland. Du bist ausgebildet worden an der School of Finance, in Frankfurt, was auch immer, du bist oder in Harvard, hast deine Sachen durchlaufen. Dann kannst du vielleicht über irgendwelche makroökonomischen krassen Ereignisse dir passieren, dass du versagst. Aber ich glaube immer noch, dass es niemals so wäre, dass wir dich einfach wegtun und quasi durch nichts ersetzen oder ein Schwein im Anzug, dass es besser oder, also dass es besser funktionieren würde. Weißt du, was ich meine? Also es gibt für mich, ich verstehe das, dass du nicht direkte Kontrolle hast, aber ich glaube, es gibt kein anderes Beispiel, wo wir uns einfach, wie gesagt, Itudis kann von einem Jasikevičius ersetzt werden und die Mannschaft explodiert. Das heißt aber nicht für mich, dass Jasikevičius zwangsläufig ein besserer Trainer ist als Itudis. Also muss es ja auch irgendwo fit sein zwischen Mannschaft und was auch immer die Mannschaft ist und was auch immer der Trainer tut.
Naja, also ganz viel muss man in zeitlichen Verläufen sehen. Also kurzfristig, glaube ich wirklich, kann jeder einen Impuls schaffen. Ja, die Frage ist, schafft er das nachhaltig? Deswegen gibt's halt auch Trainer, die wirklich auch nur über einen kurzen Zeitraum funktionieren und andere, die über einen langen Zeitraum funktionieren. Also die Nachhaltigkeit ist ein großer Faktor. Und dann darf man nicht vergessen, dass mit neuem Spielerpersonal eine gewisse Ansprache sich vielleicht auch überlebt hat. Mhm. Ja, dass eine Ansprache bei gewissem Spielermaterial funktioniert und bei anderem überhaupt nicht. Und das ist das, was du, glaube ich, mit fit beschreibst. Ja, ein diktatorischer Stil passt bei dem einen oder anderen. Und dann kann man dieses Maximum rauskitzeln. Und ein Jahr später sind da ein paar Diven, die sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und der Trainer scheitert. Das heißt also, fit ist natürlich auch was ganz Wichtiges. Aber was wir dann nicht machen sollten, ist den Schluss zuzulassen, naja, der war mal gut, der ist jetzt nicht mehr gut. Der Trainer wird immer noch gut sein, aber ist vielleicht nicht der passende Trainer.
Das ist wunderbar, wie du mich überleitest. Da habe ich nämlich, wir beginnen jetzt mein Theorem. Ich habe nämlich eine Theorie aufgestellt. Erstmal, das ist die 5-40-40-5-Theorie. Ich sage, 5% der Trainer sind quasi fitten immer. Also finden eine Möglichkeit zu funktionieren. 5% der Trainer funktionieren immer, aber nur sehr, also kurz. Das ist so der, also denk an, also die ersten 5% denk an Jelko Obradovic. Dann das zweite Beispiel ist, die 5, die kurz immer fitten, also die kommen und das wird auf jeden Fall, das ist Dusko Ivanovic in so, in Reinform oder in, was ich, so.
Ingo Freier, der ja, kommt genau, und irgendwie rettet.
So, ja, ganz genau, das sind die 5%. Und dann hast du einfach 40%, die mehr als, mehr öfter als nicht funktionieren, und dann hast du 40%, die seltener als funktionieren als doch. Das ist so ungefähr die, die, das, was wir uns zusammenbauen können. So, und jetzt erzähle ich dir, was ich mir gestern überlegt habe. Wenn wir über fit sprechen, dann habe ich 4 Spektren, die entscheiden, also das ist für mich, das ist meine Schlüsseltheorie. Ich habe sie so genannt. Es ist nicht perfekt, aber du musst, bleib kurz bei mir. Die Mannschaft ist quasi das Schlüsselloch und es hat 4 so Spalten, wo quasi, weißt du, wie ich meine, so diese Öffnungen, so. Ja. Das sind, die Mannschaft hat 4 Spalten und der Trainer ist quasi der Schlüssel und hat in diesen 4 Aus, muss dann halt ungefähr in diesen 4 Ausspaltungen geprägt sein, um dass sich das Schloss noch dreht. Ist er in irgendeiner Art und Weise so krass zu groß oder zu klein, dass er das quasi, dann hakt es oder der Schlüssel bricht ab. So. Diese 4 Spektren sind folgendermaßen: Motivation. Das bedeutet Druck und Terror in der Umsetzung von außen. Also bist du jemand, der sagt, ich will es aus dir rauszwingen, oder das Gegenteil des Spektrums ist, der positiv intrinsisch anzünden möchte. Das ist für mich eines der großen Grundunterscheidungen, wenn ich mir die Arbeit von einem Trainer angucke. Dann zweitens, oder ist es die typische Assimilation gegen Akkommodation. Das heißt, kommst du mit einem Konzept und sagst, ich habe mein Konzept und ich möchte die Spieler hier reintun, und dafür brauche ich dann halt im Recruiting oder, keine Ahnung, ich muss die Spieler versuchen, da reinzupretschen, aber ich habe meine Idee, wie ich spielen möchte. Oder bin ich jemand, der in der Lage ist, so wie Trinkiere über sich selber sagt, er ist der Schneider von Ulm oder der Schneider von irgendwas, und ich habe Spieler und daraus forme ich das Beste, was ich formen kann. Das ist so das Zweite, wenn ich mir überlege, was, wo, so irgendwo bewegt sich der Trainer darauf. Das Dritte ist der Kontrollgrad. Das heißt, bist du jemand, der Jassi Kivicius, der sagt, du nächster Angriff machen wir das. Ich sage das an und du machst das. Oder bist du jemand, der denkt, ich möchte meine Spiele enablen, ich möchte sie befreien und ich möchte sie quasi irgendwie so ihnen ermöglichen zu spielen, und ich bin nur da, um ihnen Guidelines zu geben, aber mein Ziel ist es, sie zu, ja, befreien, wie auch immer. Und für mich noch, 4. ist Star Management. Das heißt, bist du mit deinen besten Spielern genauso hart wie mit Spieler 12, oder wie managst du die Großen, und bist du in der Lage, sie anzufassen? Ataman, bist du in der Lage, irgendwie eine Kultur zu schaffen, wo du es dir erlauben kannst, deinen vielleicht bestbezahlten Spieler auseinanderzunehmen in der PK, und trotzdem funktioniert es noch, oder zerbricht es dir, weil dann 2 Leute sagen, wir haben keinen Bock, und dann ist das Gegenteil halt, wie managst du das? Das wären so die 4, ohne X's and O's, ohne Ingame-Coaching, ohne gar nichts, so die 4 so Spektren, von denen ich glaube, dass die entscheidend sind für ein Fit. Was hältst du von meiner Schlüsseltheorie?
Finde ich sehr spannend, und es zeigt was auf. Du hast eben nicht über taktische Dinge gesprochen, du hast nicht über Trainingsperiodisierung oder all diese Hard Facts gesprochen, die ja eigentlich ein Trainer drauf haben muss.
Ja.
Und ich gebe dir recht, weil es letzten Endes zweitrangig ist. Ich würde deine 4 Fugen da sogar nochmal runterbrechen in eine einzige, und das ist die Managementqualität oder auch Vertriebsqualität, dass du deine Spieler und dein Staff von deiner Vorgehensweise überzeugen musst. Mhm. Wenn du sie an Bord hast, wie auch immer du das machst, entweder über Druck oder über intrinsisch motivieren oder am Leben halten, wenn du sie davon überzeugst, dass ein enges Management das Richtige ist oder viel Freiheit, wenn du es schaffst, die Spieler zu überzeugen, dann werden sie dir hinterherlaufen. Dann ist der einzige Fehler, den du in meinen Augen machen kannst, basketballerisch wirklich überhaupt keine Ahnung zu haben. Ja, weil es gibt nicht diesen einen Weg. Wenn du sagst, naja, wir wollen Ganzfeldpresse spielen, ja, und da eine halbwegs gerade Ganzfeldpresse hast und der Spieler das mitmacht, dann wird's auch funktionieren. Ja, wenn du 40 Minuten Zone spielen willst und die halbwegs sauber ist und du es dir dann gelingt, deine Mannschaft davon zu überzeugen, dass das die richtige Maßnahme ist, dann wird es auch funktionieren. Das heißt, du musst deine Vorgehensweise richtig verkaufen können, weil es steht und fällt damit, ob die Spieler bereit sind, das mit 100% Intensität umzusetzen. Ja? Ob sie bereit sind zu sagen, naja, ich bin nur der sechste Mann, obwohl ich mich eigentlich als Starter sehe. Also diese Verkaufsqualität eines Coaches ist ganz entscheidend. Und wenn er dann noch diese Managementqualität besitzt, sich gute Leute dazu zu holen, einen guten Athletiktrainer, einen guten Co-Trainer, ja, dann läuft das Ding. Aber von all diesen Maßnahmen muss er seine Spieler überzeugen, weil wenn der Erste anfängt zu zweifeln, dann wird's nicht lange dauern, bis das so ein Trickle-Down-Effekt ist. Und dann holst du eben, also die spielen ja trotzdem, aber die spielen dann nicht bei 100% Intensität, sondern nur noch bei 90. Und das ist dann der Unterschied, ob du gewinnst oder verlierst.
Basti, möchtest du was sagen?
Ja, ich bin fasziniert. Ich höre diesen Podcast gerne zu, weil ihr habt beide die Perspektive von innerhalb eines Lockerrooms natürlich und wie diese Prozesse zwischen Coach und Spieler tatsächlich ablaufen. Es ist sehr viel blauäugiger, habe ich das Gefühl, aus meiner Perspektive von außen drauf zu gucken. Weil was kann jemand wie ich feststellen an einem Coach und was der macht? Es sind natürlich all die fancy, shiny Sachen, ne? Genau die ihr jetzt im Prinzip ausgelassen habt. Ne? X's und O's und Innovation. Spielt da jemand radikal anders auf dem Parkett, als man es normalerweise gewohnt ist? Und ich finde es sehr spannend, dass jetzt alle Dinge, die mir als erstes eingefallen wären zu Coaches. Ich habe natürlich auch so eine kleine Unterteilung gemacht, wie du, Per, ich habe es in Opportunisten und Basketballphilosophen unterteilt. Vielleicht ein bisschen Bildzeitungs-.
Ja, aber es gibt ja beide Arten, die auch ihre Berechtigung haben und vor allen Dingen ihren Erfolg haben. Das heißt, Per und ich haben regelmäßig drüber philosophiert, musst du als Trainer der Arsch sein, der die ganze Mannschaft anbrüllt, ja, und regelmäßig in der Kabine zur Sau macht? Ist das Erfolgsgeheimnis? Oder musst du empathisch wirken, musst du sie auf deine Seite ziehen? Und ich kann dir zig Beispiele von beiden Charaktere nennen, die Erfolg hatten. Also das Runterbrechen in, ja, sei der Bad Guy als Coach oder sei der Good Guy, das ist es leider immer noch nicht. Es wäre schön, wenn man es so einfach runterbrechen könnte, ja, weil dann macht das auch die Auswahl an Coaches ein bisschen einfacher.
Hat sich das bei dir geändert, dass du, also wenn du jetzt, du coachst jetzt ein bisschen raus, also hast du für dich final quasi gesagt, okay, das wäre eine Balance von, sagen, ein Anfang auf diesem Spektrum, also dieses Härte oder also dieses Überdruck, was zu rauszukriegen gegenüber ein Spieler zu, ich will das in ein positives Grundgefühl, intrinsisch motiviert, also wenn es nicht von innen kommt aus den Spielern, dann ist es nicht nachhaltig oder dann ist es nicht so überzeugend. Bist du da, hast du dich in deiner Karriere da irgendwo verändert oder rückblickend oder wo bist du da rausgekommen?
Nee, ich suche da immer noch die Antwort, die größtmögliche Wahrscheinlichkeit für den Erfolg gibt. Ja. Ich stelle aber immer wieder fest, dass wirklich entscheidend ist, dass man das so macht, wie es sich für einen richtig anfühlt. Ja, also ja. Du hast mich ja auch erlebt, wenn ich jetzt auf einmal der permanent rumbrüllende wäre und Leute niedermachende, dann wäre das nicht ich. Ja, dann wäre das nicht authentisch und dann bin ich der festen Überzeugung, ist zum Scheitern verurteilt. Wohingegen, es gibt andere, die damit sehr gut fahren und wenn die auf einmal die netten Kumpels sind, dann gehe ich davon aus, dass das zum Scheitern verurteilt wäre. Also diese Authentizität, die ist halt ganz entscheidend bei der Sache. Mhm. Ja, auch wieder, weil du letzten Endes deine Vorgehensweise verkaufen musst.
Ja. Kann ich dich einmal fragen? Achso, sorry, Basti, mach das.
Ich finde das super spannend, vielleicht von mir als Gedankenanstoß, vielmehr als Frage in den Raum geworfen, noch von außen betrachtet, wie weit der Einfluss von Coaches reicht und wie unterschiedlich er zu sein scheint, zumindest von außen betrachtet. Denn man kennt genug Fälle, wo man das Gefühl hat, okay, der Coach bringt die Spieler auf dem Parkett gerade nicht mal dazu, eine Pick-and-Roll-Defense so zu laufen, wie man es ungefähr eingeübt hat, sondern da fehlt es einfach hier schon. Und dann gibt es ja Coaches, die schaffen es, ihre Spieler zu neuen Konzepten mitzunehmen, wo man von außen betrachtet sagen würde, das kann ja nicht funktionieren. Also ne, Thomas Isalo ist das beste Beispiel der letzten Jahre, wo man so viel Buy-in braucht und so viel natürlich auch Arbeit und körperliche Anstrengung. Und ich finde es sehr spannend.
Was wäre der Faktor, woher würde es denn sonst kommen, wenn nicht vom Coach, deiner Vermutung nach?
Nee, genau, es kommt vom Coach. Es kommt natürlich vom Coach, aber ich finde es so interessant, und das ist ja dann etwas, was vielleicht auch eine Fähigkeit ist, die für jemanden wie mich, der nicht dabei ist, der ihn nicht kennt oder der die Spieler nicht kennt, der diese Abläufe der Kabine nicht kennt, so unendlich schwer zu bewerten ist. Deswegen habe ich immer das Gefühl, wenn wir über Coaches reden, Peer und ich, oder wenn ich mit Spielern, aktuellen oder ehemaligen Spielern über Coaches rede, es ist ganz schwer für mich, das mit dem gleichen Maß zu bemessen, weil ich das Gefühl habe, ich habe gar nicht die Möglichkeit, den Einblick zu haben, warum jetzt die Spieler jemandem wie Thomas Isalo aus meiner Sicht so weit folgen wie kaum jemand anderem. Und dann gibt's andere Coaches, die ich sehe mit super taktischen Ideen, wo ich mir denke, das wäre doch ein cooler Spielstil, wo ich dann aber das Gefühl habe, wenn man auf dem Parkett zuguckt, dann folgen die Spieler überhaupt also nicht.
Ich hab mal was gelernt, und zwar von Ettore Messina, und das fand ich sehr, sehr wichtig, und das kann ich jedem Coach ans Herz legen. Egal, was du tust, du musst darauf vorbereitet sein, dass ein Spieler dich fragt, ja, warum machen wir das? Mhm. Und wenn du da keine richtig gute Antwort drauf hast, hast du verloren. Ja? Mhm. Ich habe mit Spielern gearbeitet, die bös gesagt wise as waren. Und der eine sitzt mir gerade im Podcast gegenüber.
Was?
Ja?
Was?
Der andere zum Beispiel Heiko Schafazik. Ja? Die nehmen dich, und nicht mal böse gemeint, aber die nehmen dich inhaltlich auseinander, wenn du keine gute Begründung für eine deiner Handlungen hast, für eine deiner Strategien. Und sei es der Warm-up-Drill, sei es aber auch das Last-Second-Play. Die Spieler benötigen eine klare Erklärung, warum sich der Trainer für diese Option entschieden hat. Und wenn die nicht klar ist und nachvollziehbar ist, dann hast du verloren. Das ist etwas, was ein Trainer immer leisten muss. Ich habe aber auch schon Geschichten gehört von Trainern, die brutalst erfolgreich waren, die Dinge erwartet haben von Spielern, die physisch nicht möglich waren, und trotzdem war das die taktische Vorgabe. Ja? Du musst in der gleichen Sekunde in der Help-Defense, aber auch komplett im Closeout stehen. Das geht physisch nicht. Der Trainer hat das gefordert und der Spieler hat versucht, irgendwie von Situation zu Situation zu entscheiden, was von beiden mache ich denn jetzt, weil beides geht nicht. Und diese Trainer waren auch sehr erfolgreich. Ich glaube aber, und das sage ich jedem Trainer, du musst in der Lage sein, deine Entscheidungen wirklich sinnvoll zu begründen. Ja, du musst gut argumentieren können, weil sonst kannst du halt auch deine Vorgehensweise nicht verkaufen.
Du hast gerade gesagt, dann hast du verloren. Das ist für mich einer der spannendsten Aspekte im Coaching, glaube ich. Dieses Gefühl von, wenn wir außen aus Mediasicht rausgucken und sagen, ja, das ist durch, die Mannschaft spielt nicht mehr für den Trainer. So, keine Ahnung, wir hatten Beispiele auch mit unserem neuen Nationaltrainer Alex Mumbrú, der in Valencia irgendwie ein Jahr super gearbeitet hat, im nächsten Jahr bombastisch gestartet und gefühlt nach der Hälfte ist der Mannschaft die Luft ausgegangen und die verlieren dann so ein Do-or-Die-Spiel mit 30 Punkten zu Hause und der wird dann, wir fragen uns seit Wochen, wann wird er endlich gefeuert? Das sieht man doch, das kann nicht mehr, das kann nicht weitergehen. Hattest du mal, oder wie siehst du, also glaubst du, es gibt so ein Point of No Return, wo du auch als jemand, ich weiß ja, dass du kompetitiv bist, dass du denkst, nee, ich pack die Mannschaft doch mal oder ich krieg das hin, oder wie diese Gefühlswelt, wenn dir das bewusst wird, kann man da rauskommen, kann man nicht mehr rauskommen? Wie ist das aus Trainersicht?
Ich kann das ganz praktisch erklären. Ich war in Gießen, als ich dort in meiner ersten Headcoach-Saison war in der Bundesliga, in einer Situation, wo ich der Meinung war, ich habe das inhaltlich alles ganz gut begründet, was wir machen. Und trotzdem haben wir ein Spiel verloren, was ich darauf zurückgeführt habe, dass die Mannschaft brutalst verunsichert war. Und wenn eine Mannschaft verunsichert ist, dann lässt sich das meiner Meinung nach direkt auf das Verhalten und auf das Coaching des Headcoaches zurückführen. Und in der Situation habe ich nicht das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt eine neue Ansage mache, wird das die Verunsicherung wegnehmen. Also habe ich die Vertrauensfrage gestellt. Und ich habe dann im Kapitän damals gesagt, sprich mit der Mannschaft, ohne dass ich dabei bin, und sag mir dann am nächsten Tag, was das Votum war. Und für mich intern habe ich gesagt, wenn nur ein Spieler der Meinung ist, dass ich der Falsche bin, dann werde ich zurücktreten. Überraschenderweise gab es eine einstimmige Meinung, die gesagt hat, nee, Thorsten ist der Richtige. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann auch wieder gewonnen. Aber wenn eine Mannschaft nachhaltig verunsichert ist, dann ist das für mich direkt auf das Verhalten des Coaches zurückzuführen und dann muss ich auch der Coach hinterfragen.
Kannst du dich noch daran erinnern, als du uns verhext hast?
Ich kann nicht hexen, ich kann mich an vieles erinnern, aber daran nicht.
Kannst du dich erinnern, wir haben irgendwie, wir hatten noch ein Spiel in der Gruppe, was nicht mehr wichtig für uns war und du hast uns gefragt quasi, du hast uns die Chance gegeben.
Ich habe sehr oft gefragt, ne, was
wir machen. Ja, genau, ob wir eure Entscheidung, eure Mannschaft, wollen wir resten oder wollen wir nicht resten, wollen wir das Spiel gewinnen und dann war natürlich, wie es in der Kabine so, alle so, nein, wir resten auf keinen Fall, so viel spielen und dann haben wir, glaube ich, mit 40 verloren, also haben uns richtig gehen lassen. Und dann hast du gesagt, so, was ihr, das ist, das so, du hast irgendwas so gesagt in dem Wortlaut von, die Basketballgötter werden euch dafür bestrafen. Und dann haben wir so, im nächsten Spiel hat sich einer verletzt, dann haben wir, glaube ich, 3 Spiele in Folge so gefühlt mit einem Buzzer zu Hause verloren. Und du hast...
Wisst mal, was ich für einen engen Draht zum Basketballgott habe. Ja.
Ich kann mich noch erinnern, da haben wir uns unterhalten, dann sah irgendwann bei dem Training und du meintest zu mir, scheiße Mann, da habe ich uns jetzt wirklich gejinxt, was habe ich da getan, was können wir machen? Ich wundere, dass du dich nicht daran erinnerst. Nee. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich dachte, du kommst mit der Geschichte, dass wir in der einen Saison 27 Siege in Folge holen und in der nächsten Saison brutal abkacken. Ja, und ich habe gar nicht so schrecklich viel geändert. Ich glaube, ich habe weniger gutes Händchen bei der Spielauswahl gehabt. Vielleicht auch taktisch ein bisschen was geändert, weil ich war immer der Meinung, wenn ich einfach nur das aus dem letzten Jahr mache, wird's langweilig. Also ich habe dann einfach mal was Neues probiert. Das war nicht immer von Erfolg gekrönt. Aber das war jetzt auch so ein Beispiel. Der Trainer kann ja nicht in der einen Saison der Trainer des Jahres werden und der Beste und alle super und im nächsten Jahr katastrophal schlecht sein. Also deswegen, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, der Trainer ist gar nicht so wichtig. Ja? Die Dynamik in der Mannschaft selbst ist entscheidend und da kann es mal klappen, da kann es aber auch mal daneben liegen.
Ja, ich muss dich auf jeden Fall noch fragen, weil ihr habt ja quasi jetzt bei allem, also wir hätten ja über 1000 Themen sprechen können bei euch, über die Hartenstein Group, über ANGT, und über die Euroleague zum Beispiel, ihr seid ja auch quasi jetzt berühmt, Jesus Ramirez bei Braunschweig auf dem zweiten Platz, Jaka Lakovic hat bei Gran Canaria Eurocup gewonnen,
Danny Jansson,
Anton Gavel ist bei euch Meister geworden. Jetzt steht ihr wieder gut da, obwohl ihr wieder einen Trainer wechseln musstet. Was wäre im Trainer-Recruiting, was ist eure Liste? Was sind die ersten 3 Dinge, die ein Trainer mitbringen muss?
Empathie. Muss eine Begeisterung, eine Leidenschaft im Training ausstrahlen, Spieler und vor allen Dingen auch junge Spieler weiterentwickeln zu wollen. Diese Passion, diese Leidenschaft spürbar, die muss wirklich spürbar sein. Du hast Anton erlebt, wenn der die Halle betritt, ist der ein anderer Mensch. Ja? Und da sehe ich, wie junge Spieler ihm an den Lippen hängen, weil er einfach dermaßen viel Leidenschaft aufs Parkett bringt. Ja? Das hat Jaka gemacht, der auf eine andere Art und Weise mit brutal viel Wissen und brutal viel Interesse für das Spiel. Ty Harrelson, unglaublich, ja, brutal guter Kommunikator. Ja, also die müssen diese Leidenschaft für den Sport mitbringen und sich nicht zu fein sein, lange und viel zu arbeiten, weil letzten Endes ist es auch ein ganz wichtiges Merkmal für Erfolg. Bist du bereit, viel zu arbeiten, viel und hart zu arbeiten? Das haben unsere Trainer meiner Meinung nach alle getan. Darüber haben sie ein großes Maß an Empathie, Kommunikationsbereitschaft, Leidenschaft mitgebracht und das ist erstmal das Wichtigste, dass du dann bei X's and O's ein bisschen was auf dem Kasten haben musst, ja, aber das kann man sich ja auch aneignen im Zweifelsfall.
Wahnsinn.
Ja, super interessant. Also ich höre, ihr könnt euch wirklich wahnsinnig gerne für stundenlang weiterreden lassen, ich, einfach nur hier daneben.
Mir, ich rede sehr gern mit euch, besonders gern mit Per. Und wie man sich denken kann, wir haben 8 Jahre zusammengearbeitet, da hat es auch mal geknallt und es waren trotzdem immer unglaublich bereichernde Unterhaltungen, unglaublich bereichernde Kommunikation. Ich komme auch gerne wieder.
Ja, mach das. Du musst ja, cool. Musst ja jetzt in deinen Call. Wie sehr juckt es in den Fingern für dich nochmal irgendwie nochmal das zu tun oder bist du durch?
Wenn eine spannende Aufgabe sich bieten sollte, dann wird das Jucken bestimmt anfangen. Derzeit keine Hautausschläge.
Allerletzte Frage. Kontrolle. Du als Manager hast jetzt mehr Kontrolle als früher, also vor einer Saison oder weniger? Also hast du das Gefühl, wenn du deinen Kader zusammengestellt hast, kannst du mehr, du weißt, was passiert, das Outcome? Ich
habe weniger Kontrolle, aber
noch weniger
Kontrolle als Trainer war auch nicht gerade groß. Ich muss mich auf Wunderkugeln wie dich verlassen.
Okay, alles klar, Thorsten, vielen Dank, dass du da warst.
Wunderkugel.
Danke sehr, hat Spaß gemacht.
Fantastisches Wort. Danke, Thorsten Leibert.
Ciao,
Tom.
Ciao. Ciao. Ja, ein bisschen das passiert, was ich schon vorher erwartet habe, Per. Wir haben ja vorher über das Konzept schon ein bisschen gesprochen und so ist es jetzt auch in diesem Gespräch gekommen. Ich habe natürlich, ich glaube, das Coach-Thema ist für mich noch viel weniger zugänglich von außen auf die gleiche Art und Weise zu behandeln wie ihr, einfach weil ich es nicht erlebt habe, ne? Weil ich, glaube ich, viele Faktoren, die wichtig sind für Coaches, also gar nicht wahrnehme.
Ja, es ist super schwierig. Deswegen ist es ja auch, keine Ahnung, bei mir manchmal so, wenn wir Aktionen von Spielern, keine Ahnung, irgendjemand geht unterm Block her oder irgendwas passiert und wir kennen gar nicht die taktischen Vorgaben, wir wissen nicht, wie unter der Woche gearbeitet wird. Und das ist halt, das ist wirklich dreckig, aber dass es quasi wirklich um diese Soft Skills geht, fast überall ist, das ist schon so, ja. Also ist ja spannend auch jetzt zu hören für Leute, die, also für, keine Ahnung, junge Trainer, die Karriere machen wollen, die hören, da ist einer der spannendsten Vereine in Europa und die, bei denen ist quasi Soft Skill auf 1, 2 und 3 und dann auf Ex und Aus kommen irgendwann down the line. Aber eine Frage noch an dich. Wir haben gerade kurz über Iserlohe gesprochen, über den müsste man ja eigentlich irgendwie sowieso sprechen. Yeah. In meinem Schlüsselkonzept an Nummer 2, Assimilation gegen Akkommodation. Was würdest du sagen, ist bei ihm der Fall? Glaubst du, also er war ja jetzt jemand, der, also er ist ja eigentlich schwierig. Am Anfang hätten wir gesagt, oder ich glaube ich gesagt, der hat ein System und er braucht die richtigen Spieler, die da reinpassen. Sonst wird es zumindest nicht in dem Maß funktionieren. Deswegen hat er auch seine Leute immer wieder mitgeschleppt. Aber jetzt mittlerweile fürchte ich, dass es vielleicht zu kurz geht. Glaubst du, dass er theoretisch auch jemand ist, der aus Spielermaterial sich dann was bauen könnte? Oder ist er einfach der, ich hab diese Idee, so wird gespielt und ich hole mir die Spieler dafür. Und wenn da jemand den Job nicht ausfüllen kann, zum Beispiel den Guard, der immer in die Zone kommt, dann funktioniert es entweder A nicht oder B, dann holt er sich einen anderen und schmeißt den einen raus.
Es ist ganz interessant für mich, weil das jetzt darauf hin. Es ist auch deswegen interessant, weil bei den Memphis Grizzlies jetzt aktuell nicht wirklich klar ist, wer für was zuständig ist. Ne? Also viele Thomas Iserlohe ist der Coach, der zuständig ist, wenn man so möchte, für das offensive System. Aber wie viel von dieser ganzen Idee bei den Memphis Grizzlies hängt tatsächlich an Thomas Iserlohe? Und wenn diese Idee, so wie die Grizzlies jetzt spielen, tatsächlich eine Thomas Iserlohe-Idee ist, dann müssen wir unser Denken über ihn als Coach nochmal deutlich verändern, weil das ist tatsächlich ein radikal anderer Stil als bei Paris und als bei Bonn und als bei Kreisheim. Aber es ist auch wieder ein radikal anderer Coaching-Stil als alle anderen Coaches in der NBA. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann haben wir hier nochmal eine neue neuen Archetypen von Coach für mich, nämlich den Contrarian Coach. Also jemanden, der einfach das nimmt, was am meisten da ist oder was die am meisten geglaubte Wahrheit ist. Wie zum Beispiel, aus meiner Sicht, im modernen Basketball vor 5, 6 Jahren, don't crash the boards. Ne? Wurde in Europa auch immer eine populärere Idee. Geh nicht zum Offensiv-Rebound. Du kannst diese Transition-Punkte dir nicht mehr erlauben im modernen Basketball. Der Contrarian Thomas Iserlohe baut sein ganzes Spiel darum auf. Das ist sein Nummer 1 Spielstil. was dann außerhalb davon passiert, im Halbfeld und so weiter, ist, viel, ist immer wieder das Gleiche, aber sehr zielgerichtete, klare Definitionen von Rollen. Und jetzt ist die Nummer 1 Offensive in der NBA in fast jedem Team das Pick and Roll. Und niemand läuft weniger Pick and Roll als die Memphis Grizzlies. Draymond Green hat vor ein paar Wochen auf einer Pressekonferenz, als die Warriors gegen die Grizzlies gespielt haben, einfach nur gesagt, whatever they're doing, it's weird. Sie spielen weird Basketball. Sie spielen plötzlich Basketball nach so nach europäischen Prinzipien, nach Triangle-Offense-Prinzipien, aber auch nicht so ganz wie die Warriors, sondern so ein bisschen Free-Jazz-Movement-Stuff mit kaum Ballscreens und auch kaum Screens abseits des Balles. Es ist einfach nur konstante Spielerbewegung mit konstanter Ballbewegung. Und wenn das jetzt tatsächlich Thomas Isalos Idee ist, die es ist, wie gesagt, so ein bisschen schwer nachzuvollziehen und zu konkretisieren, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn er für das Offensivsystem zuständig ist, dass das dann aus seiner Feder entspringt, dann ist er offenbar ein Coach, der sich einfach nur anschaut, was ist gerade das Populärste, was es gibt, was ist die populärste Meinung, wo ist so eine Ineffizienz im Denken vielleicht, ne, wo würden viele hingehen und sagen automatisch, ja, also wenn wir eine moderne NBA-Offensive aufbauen, dann laufen wir natürlich viel Pick and Roll. Und er dreht das dann um.
Also du denkst auch, das ist dann was, das ist ein genialer Gedanke. Der Contrarian macht das auch, weil alle Mannschaften ja das nicht, also bei 29 Teams das aus dem Training nicht kennen.
Ja, also, ja, genau.
Also dass du einfach einen Spielstil erschaffst, der, wo du weißt, die Mannschaften sind hierauf nicht vorbereitet, weil sie am, keine Ahnung, bei jedem an einem Dienstag und Donnerstag immer den gleichen Ball spielen und dann auf einmal kommen wir und wir überraschen euch damit. Also es war ja früher, John Patrick war so. Du hast gegen John Patrick gespielt und dachte, okay, das ist einfach anders, andere Intensität am Ball und du brauchtest sie als erste Viertel, um darauf klarzukommen. Wenn wir das erste Spiel in der Saison gegen sie hatten und wir hatten 5 neue Amerikaner, die noch nie gegen gespielt haben, und wir haben immer gesagt, das wird physisch, das wird Stress am Ball, das wird überall so und so. Seid darauf vorbereitet und dann alle ja, ja. Und dann bist du 10, 30 hinten im ersten Viertel und danach die nächsten 3 Viertel spielst du wahrscheinlich unentschieden, weil du dich so ein bisschen angepasst hast. Oder der Ingo Freier, wir schicken Leute in die Mitte oder wir spielen ohne Große oder wir feuern Dreier. Das ist eine schöne Idee. Also irgendwo reinzustechen, so wie die Next Defense ganz am Anfang. Also ich hatte das Gefühl, die Next Defense, als noch keiner das kannte in Deutschland, hat die Leute wahnsinnig gemacht. Aber nachdem 3 oder 5 Teams das gemacht haben und man wusste, okay, der Mann vom 45 Grad muss halt jetzt immer cutten und der Corner Guy kommt hoch und da kriegst du eine von den 2 Optionen ist da. Danach ist sie halt der Nutzen oder ja, einfach ist ineffizienter geworden, diese Verteidigungsart zu nutzen.
Also nur um das kurz in Zahlen festzumachen, weil ich das für meine persönliche Seelenheil noch möchte, weil es insane Entwicklung ist für mich. Memphis Grizzlies haben in Ja Morant den einen Point Guard, von dem man, also der spielt jetzt wenig diese Saison, Desmond Bane ist so ein bisschen derjenige, der dann das Pick and Roll als Backup übernehmen würde oder übernommen hat, waren in den beiden letzten Jahren mit derselben kadertechnischen Ausstattung unter den Top 10 in die laufende Pick and Rolls. Diese Saison sind sie so weit zurück in gelaufenen Pick and Rolls. Also ich habe jetzt nur hier Possessions als Pick and Roll Ballhändler, ne? Roller ist dann nochmal was, er weiß ja eh, aber nur mal example-mäßig, die sind bei 3 Possessions, 3,8 Possessions weniger pro Spiel als das vorletzte Team. Die Denver Nuggets laufen 13,8 Pick and Rolls, in denen der Ballhändler abschließt pro Spiel. Also ein Vorletzter in der NBA. Memphis Grizzlies 10,5 Pick and Rolls im modernen Basketball. Und das kann mir niemand erzählen, dass das nicht wieder so eine Idee von Thomas Isalo ist, wo haben wir hier etwas, was jeder automatisch inkludiert und wo wir jetzt was anders machen können.
Die Gefahr des Contrarian schreit aber, dass es so ein bisschen Regular Season Effekt ist, mit dem er funktioniert. Also dass du quasi in der Serie, also wenn es quasi viel auch damit zu tun hat, dass Teams es nicht kennen, dass du in der Serie im Zweifel eher auch das Problem hättest, dass sich Teams also wenn du wirklich diese Off-Ball-Movement oder einfach nur sich zu bewegen, so Passing, Cut, was auch immer, dass du dich halt in der Serie schneller darauf einstellen könntest. Ja, haben wir das bei Isalo gesehen oder nicht? Das weiß ich nicht. Ist er ein richtiger Serienhexer?
Ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil im Eurocup gibt es ja keine Serien.
Genau. Und
In der BBL war in der Finalserie jeder verletzt.
Aber ich meine mich doch auch, ja, fair, in der Finalserie, ja. Aber ich war nicht auch die Serien für Bonn dann schwieriger als gedacht?
Ja, schon. Schon, ich meine, sie haben ja alles in Grund und Boden dominiert. Dementsprechend war es kaum möglich, dass die Playoffs einfacher werden oder auf dem gleichen Level weitergehen für die Telekom Baskets Bonn. Aber ja, es war dann, wenn ich mich, also wir hatten die Finalserie gegen Ulm. Natürlich, Ulm hat sowohl gegen Berlin, hat sowohl gegen Berlin als auch gegen München gespielt. Es war Bonn gegen Ludwigsburg. Das haben sie aber souverän gewonnen. Gegen Chemnitz, ich schaue es gerade nach, es waren beides 3-0 Serien. Also habe ich es irgendwie falsch in Erinnerung. Tatsächlich.
Ich meine, gab es nicht ein Iserlohn-Jahr, wo die Serien tough waren? Egal. Gut, ja, aber trotzdem, das werden wir vielleicht nach 5 Jahren, werden wir das mal festhalten können. Ob er so dieser Jelko Obradovic, dieser Stat, ja, wir wissen, er hat 9-mal gewonnen, aber wir wissen, das Verrückteste war, dass er irgendwie in den vor dieser Partizan-Real Madrid-Serie, wo er 3-2 verloren hat und schon 2-0 vorne war, hat er einfach keine einzige Playoff-Serie in der EuroLeague verloren. Das war so, das ist so verrückt. Und da bin ich mal gespannt, ob das. Was wir, keine Ahnung, wenn hoffentlich Iserloh irgendwann mal wieder Headcoach ist, dass wir dann irgendwie mal rückblickend auf sein Werk gucken können, ob es eben diesen eher auch diese krasse Dominanz dann in der Regular Season gab, weil der Spielstil anders ist und die Teams damit nicht umgehen konnten. Im Gegensatz zu in der Serie Adjustments und wie stark das quasi dann in einem Vakuum dein Konzept oder deine Idee ist.
Ich finde es auch immer wieder interessant, wie sehr für Leute, die tatsächlich im Basketballbetrieb aktiv sind, als Coaches, Spieler, wie auch immer, andere Namen wichtig zu sein scheinen, als jetzt für mich von außen. Denn für mich von außen sind es vor allen Dingen die Innovatoren. Mhm. Ja, diejenigen, die grundlegend was am Spiel verändert haben. Ne? Ich denke an Mike D'Antoni, ich denke an Donnie Nelson, ich denke an Steve Kerr, jetzt modern, ich denke an Eric Spoelstra. Und ich denke zum Beispiel nicht so viel an den Jelko Obradovic, trotz all der sportlichen Erfolge, weil wenn ich dir sagen müsste, was ist denn die typische Spielweise von einem Jelko Obradovic-Team, würde ich dir sagen, naja, das kommt von Jahr zu Jahr darauf an, wie sein Kader aussieht. Ja. Und es ist interessant, dass jemand wie ich offenbar gar nicht mit Absicht, sondern so ein bisschen unterbewusst dem weniger Wert zuweist, als ein Coach wie Iserloh, der einfach sein eigenes Zeug erfindet oder versucht und ja, es ist wirklich eine interessante.
Ja, das ist halt, hat dann am Ende, ja, es ist halt das Lustige, dass du damit ja den unkopierbaren Vorteil hast. Also, wenn du derjenige bist, der aus allem Material was Funktionierendes machen kann, bist du unangreifbar und bist natürlich weniger anfällig an, dass Mike D'Antoni einen Steve Nash hat oder einen James Harden, um den sich Sachen drehen. Oder eben, dass sich die Liga Makro dann irgendwie auch wieder in eine andere Richtung entwickelt oder dass dein Spielstil kopiert wird und deine Geheimnisse somit, wie soll ich sagen, also dieses Ausboxen von Iserloh, wenn das quasi irgendwann alle machen, dann verlierst du diesen Vorteil, weil du nicht mehr Spieler damit überrumpeln kannst oder also oder zumindest werden deine Vorteile werden kleiner. Wenn es aber quasi, wenn du einfach ein Genius darin bist, das Schlüsseltheorem von Per Günther perfekt zu beherrschen und dich quasi dann anzupassen in allen Bereichen an das, was du bei deiner Mannschaft vorfindest, dann kannst du halt jedes Mal das Schloss zum Finale aufschließen.
Stellen wir uns mal vor, es ist das Jahr 2015, 2016 und dein neuer Coach heißt Thomas Iserloh. Du kennst ihn noch nicht wirklich. Er hat irgendwie in Kaisheim vorher trainiert, ist aufgestiegen und kommt jetzt an und schlägt vor, so einen radikal anderen Stil mit solchen radikalen körperlichen Voraussetzungen und Ansprüchen, die er an die Spieler hat. Wie funktioniert sowas innerhalb der Mannschaft? Wie würde das aussehen? Was würde der tun müssen, um so ein Team davon zu überzeugen, es auch wirklich für ihn zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal für mich, um jetzt sofort wieder selbstreferenziell zu werden, ich hätte ein großes Problem gehabt, weil ich den Motor nicht habe, den Iserloh in seinen Guards braucht. Also du, sowohl zu verteidigen, als auch vorne, ehe sie mal in die Zone zu kommen, das wäre wahrscheinlich bei mir entweder oder gewesen. Also ich habe auch unter Svetislav Pesic gespielt. Da war ich gezwungen, auch tatsächlich über das ganze Feld aggressiv zu verteidigen und konnte das sogar überraschenderweise ganz gut. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe den Ball manchmal nach vorne gemacht und konnte nicht mehr denken, weil ich einfach nicht mehr, also weil ich für mein Spiel brauchte ich quasi Ruhe und Überlegung und dann auch wieder einen Antritt. Und im dritten Viertel hast du, wenn ich auf dem Niveau verteidigen müsste, bin ich einfach irgendwann durch. Und dann bin ich vor allen Dingen durch nach dem 20. Spiel oder nach dem 30. Spiel oder nach dem 40. Spiel. Und wenn ich dann noch unter der Woche 2 Stunden trainiere jeden Tag oder 4 Stunden, knüppelhart, dann wäre ich, das hätte bei mir, ich war einfach nicht so belastbar wie andere Spieler. Und bei mir war es ein großer Unterschied, wenn ich 5% Spritzigkeit verloren habe, dann ist gefühlt bei mir mein Wert als Spieler 30% runtergegangen. Macht das Sinn?
Ja, verstehe ich.
Und für andere war das quasi so nicht so entscheidend. Ich glaube, du musst erstmal dieser Mythos von quasi auch Ownership von deinen besten Spieler ist, glaube ich, wichtig. Also normalerweise brauchst du 1, 2, die in der Lage sind, das erstmal sportlich umzusetzen, sofort Buy-in haben und auch Gespräche in der Kabine unterbinden, wenn das Snickern losgeht. Also wenn du setzt das um, du fängst mit diesen brutalen Trainingseinheiten an und nach 2 Wochen können alle ihre Beine nicht mehr bewegen und du verlierst gegen Zweitligisten in der Vorbereitung, weil du dich noch nicht bewegen kannst. So, zum Beispiel das erste Ito-Jahr war in der Vorbereitung ein Horror. Die haben quasi jedes Spiel verloren und hatten das Gefühl, konnten niemand verteidigen und sie wussten gar nicht, was passiert. So, das musst du enduren und du musst es auch enduren, das musst du überleben können.
Überstehen,
und, ja. Ja, überstehen. Und du musst, im Idealfall hast du, wie gesagt, 1 oder 2 Leute, die dann, auch wenn der Trainer nicht da ist und die Gespräche im Bus, in der Kabine oder abends bei einem Spieler zu Hause vorm Weggehen, so, dann, boah, was ist das, wieso spielen wir so, wie soll das funktionieren, dass du dann Leute hast, die auch sich dafür einsetzen oder dafür sagen, so, was, so, einfach dich verteidigen, wenn du nicht da bist, glaube ich, das ist super wichtig. Und ansonsten musst du einfach, wie Thorsten schon gesagt hat, du musst es muss Sinn machen und die Spieler müssen auch irgendwo, glaube ich, ihre Rolle darin sehen. Also es ist wichtig, dass du kriegst natürlich auch Buy-in, wenn die das Gefühl haben, da sind geile Sachen für mich dabei. Also wenn du hart, keine Ahnung, wenn du bei Iserlo sagst, ihr dürft in den ersten 4 Sekunden angreifen und die Spieler im 1 gegen 1 versuchen runterzubrechen und du weißt, okay, es gibt wahrscheinlich 25 Dreier oder 30 Dreier pro Spiel, dann hast du natürlich auch eine Karotte, die vor deiner Nase gewackelt wird, wo du weißt, okay, dann arbeite ich auch hart, aber ich weiß auch, da gibt es für mich Spots für mich in dieser Offensive halt gut auszusehen. So.
Ich komme zum Ballern. Ja, verstehe ich. Das ist dann von der 4-Spektren-Theorie von Per Günther sozusagen gleichzeitig Konzept und Motivation in 1 gepackt.
Ja.
Was ja schon mal gar nicht so verkehrt ist. Ja, verstehe. Ja, ich versuche, es ist wirklich, ich komme hier von einem Standpunkt des gar nicht so sehr Berichterstatters, habe ich das Gefühl, in dieser Podcast-Folge, sondern von jemandem, der es verstehen möchte. So, ich versuche.
Ja, aber ich glaube auch da, dass du wirklich, also ich weiß nicht, ob Iserlo tatsächlich, das ist auch so, also das, wie anpassungsfähig er sein musste bisher. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er jetzt Spiele hatte oder zum Beispiel auch, wie er mit einem Shorts, sagen wir mal, als dieses Konzept, ja, oder als dieses, jetzt da noch nicht klar war, dass Shorts jetzt so ein Star-Level erreichen wird, so, wie er mit dem umgegangen ist. Und ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass der, nachdem er, spätestens nach den Kreilsheim-Jahren, okay, jetzt hab ich 3-mal den Faden verloren, aber ich starte nochmal neu. Und zwar, es macht ja auch einen Unterschied, ob ein Iserlo kommt, nicht nur 15, 16, ob er schon 2, 3 Saison unter seinem Gürtel hatte. Weißt du?
Ja.
Also ganz entscheidend ist, ob wir schon gewusst hätten, hätten wir seine Arbeit in Bonn oder in Kreilsheim schon gesehen und jetzt kommt er zu uns, ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, als wenn ein Trainer aus Finnland kommt, den keiner kennt und der dann versucht, in Jahr 1 sowas zu machen. Da kann ich mir schon vorstellen, wie ich da irgendwo sitze und denke so, was machen wir hier? So, was soll das sein? Geh mal wieder so. das geht vielleicht in Finnland, in der zweiten finnischen Liga, aber wir sind hier in der BBL, so wie soll das, wir spielen Eurocup, wir haben 2 Spiele die Woche, wie soll das funktionieren? Also es ist wirklich so situationsabhängig und so, du musst schon, also du musst schon auch dann irgendwie immer, ich glaube, du musst auch immer adaptierfähig sein, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Isalo jemand ist, der irgendwo hingekommen ist und gesagt hat, ich bleib adaptierfähig, sondern er wirkt auf mich so, als wäre jemand gewesen, nein, so wird das gemacht, Punkt.
Ja, ja, klar, ja, ja. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Isalo irgendwo hinkommt und den Spielstil des vorhergegangenen Coaches einfach übernimmt. Niemals. Sagt, ja, spielen halt zweiter.
Niemals.
Ich meine, dagegen, als krasses Gegenbeispiel, ist dann für mich zum Beispiel Pablo Laso, ne, der mich immer noch so ein bisschen verwirrt, immer noch so ein bisschen ratlos zurücklässt. Zweifacher Euroleague-Champion, Coaching-Legende, kommt zum FC Bayern Basketball. Wir sehen jetzt, was in diesem Kader drin steckt. Jetzt ist die Frage, ist Pablo Laso... Weil ich würde sagen, Pablo Laso ist jetzt das Gegenbeispiel von Thomas Isalo in Bezug auf X's and O's und Bestehen auf einem starren Konzept. Mhm. Na, ich hatte die ganze Saison über den Eindruck, ja, Pablo Laso war eigentlich im Prinzip vor allen Dingen daran interessiert, dass er das, was Andrea Trinchieri ja so X's and O's technisch aufgebaut hat, beizubehalten, soweit, ne? Wir spielen ungefähr das Gleiche. Und er versucht halt dann über seine Margins irgendwie ein bisschen was nach vorne zu bewegen. Und ich meine, das hat ja funktioniert. Man ist deutscher Meister geworden. Insofern war das alles richtig. In der Euroleague lief es eben nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Von Bayern Seite, und ich glaube, das war ja auch gegen Ende da ganz klar, dass es irgendwie nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Wieso kommt jetzt so ein Coach mit diesem Track Record dahin, übernimmt das, was unter Trinquier ja eigentlich schon ganz gut funktioniert hat, und es wird eher schlechter durch ihn, obwohl das Roster relativ unverändert ist. Und ist es dann, ja, es ist
ich glaube, also ich glaube was anderes. Ich glaube, das ist jetzt sehr breit, sehr generell, aber am Ende schmeiße ich Laso mit in den Steve Kerr-Topf. Also das ist, ich glaube, es gibt quasi dann Leute, die enablen, also die in der Lage sind, den Spielern besonderen Spielermix das sein zu lassen oder die beste Version ihrer sein zu lassen.
Ja, da würde ich dir voll widersprechen, dass Steve Kerr da reingehört. Weil Steve Kerr war ja tatsächlich jemand, ja, Steve Kerr hat also ja den Spielstil radikal verändert, als er zu Golden State kam damals.
Ja, hundertprozentig. Ja. Aber er war in der Lage, diesen genialen Mix aus Spielern. Erstmal glaube ich, dass so die defensive Seite von Steve Kerr abgedeckt wurde von Draymond Green. Also so. Und dann glaube ich, dass die offensive Seite halt, du kannst nicht, was auch immer, also Steve Kerr würde ich mich sehr drüber freuen, wenn er nochmal eine andere Mannschaft coachen würde. Und ich kann auch immer nur darauf verweisen, dass die Deutschen Steve Kerr mit seinen Boys an der Nase herumgeführt haben, mit 113 zu 111. Mhm. Ich bin nicht besonders impressed von Steve Kerr bisher als generell, also ich weiß nicht, was ich von Steve Kerr halte als Trainer bisher in meinem Leben. Du kannst, also die Fähigkeit, eine unglaubliche Ensemble zum Maximum zu führen, ist was ganz anderes für mich, als mit jedem Roster gute Arbeit leisten zu können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du hast einen speziellen Mix. Ja. Das ist ja ohne Frage einer der speziellsten Mixes 2015 Golden State Warriors. Wir haben einen der besten Verteidiger aller Zeiten, der irgendwie, aus dem wir dann noch vorne einen 3-2 Playmaker machen müssen. Und wir haben die 2 besten Werfer. Was warst du mit den 2 besten Werfern aller Zeiten in einer Mannschaft?
Aber das war ja eben alles, als er kam, noch gar nicht festgestanden. Das ist so ein bisschen Revisionist History.
Nee, ist für mich
weil
nicht so.
Draymond Green hatte keinen wirklichen Rotationsspot, als Steve Kerr kam. Das ist auch alles ein bisschen Zufall, dass das dann so kam.
Okay, nochmal, ja, trotzdem, ich glaube, es ist trotzdem eine spezielle, okay, wenn du sagst, sie waren noch nicht speziell, ich glaube, Steph Curry war speziell, als er 14 war, und ich glaube, also ich glaube, dass die Skills, die sie haben, gab es schon auf jeden Fall vor ihm. Du hast es bei Mark Jackson anders, sah es ganz anders aus, da sah es aus wie ganz normaler NBA-Basketball, und er kommt jetzt mit einer Idee, die Spieler in Position bringen, ihr sich absolut zu maximieren. Mhm. Und daraus Wunderbares. So, und ich glaube, dass auf, also nicht natürlich anders von Konzept, aber dass Pablo Laso mit dem Spielermaterial, was er bei Real Madrid hatte, mit den Anführern, die er da hatte, mit so, mit dieser Kultur, die da war, dass er der nicht im Wege stand, sondern dass er die enabled hat, sondern einfach das geschehen hat lassen. Aber das bedeutet nicht, dass du selber, wenn du nicht einen besonderen Mix aus Spielern hast, selber was kreieren kannst. Weißt du, was ich meine? Also der kann beim FC Bayern war ein normales Roster und dann hast du halt einen Ibaka, der ab und zu mal, also der seinen rechten Haken einsetzt und du hast Francisco. Aber Pablo Laso kommt nicht dahin und baut da was Besonderes draus, sondern sagt einfach, okay, ich lass Ibaka seine Haken werfen und wir gucken, was passiert. Aber das war insgesamt nicht so gut, dass du in die Playoffs kommst. Mhm. Steve Kerr, ich will Steve Kerr sehen mit, keine Ahnung, zeig mir, wie du die Detroit Pistons.
Ja, ich habe auch an Detroit gedacht, ja.
Oder irgendjemanden. Zeig mir, wie du das maximierst mit deinem Flow und wir Motor, hey, es geht nur um Steph, es geht nur um Pace. So, und wir spielen und wir bewegen uns, wir haben diese ganzen, die Sachen, die Andrew Bogut für sie gemacht hat mit den Screens und so, das macht jetzt das machen wir jetzt für Werfer, die 30% aus diesen schwierigen Würfen werfen, anstatt 45%. Für mich muss Steve Kerr, mir muss der noch beweisen, wie gut umsetzbar das ist, weil für mich am Ende ist in meiner Liste, wenn ich Coaches bewerte, wie oft kannst du das reproduzieren? Also ein 12-Jahres-Run mit Steph Curry sagt für mich weniger über einen Spieler aus als 5 2-Jahres-Stints mit verschiedenen Spielern, mit verschiedenen Fähigkeiten. Und da war er immer erfolgreich. So, dann bin ich sehr, sehr impressed. Oder sagen wir, 4 von 5 Stints war er erfolgreich. Dann bin ich sehr impressed oder sehr beeindruckt. Aber ein Riesen-Run ist so,
Das ist dann so ein bisschen Eric Spoelstra, ne? Der ist unter mehreren verschiedenen... Zusammenbauten immer wieder schafft. Es ist so interessant, dieses Thema ist so, so tief, Per. Ich wollte noch ganz lang eigentlich über die Europa-NBA-Pipeline sprechen und all die Ideen, die back and forth flowen, ne? Weil wir ja immer wieder auch dieses Thema hatten, der NBA-Basketball ist so anders als der europäische Basketball und die schießen so viele Dreier und so, ne? Und dass all diese Ideen, diese Konzepte, die jetzt in der NBA gerade so modern sind, ja eigentlich auch aus Europa kommen und dass es da diese Katalysten gibt, die das irgendwie so übertragen. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so Phasen in der NBA, in Coaching. Und ich kann, wie gesagt, immer nur auf X's und O's gucken, weil das ist alles, ein bisschen verstehe. Und dieses ganze zwischenmenschliche Kabinenmanagement und so, da hast du natürlich einen ganz anderen Fühler dafür. Aber ich wollte tatsächlich.
Ich frage dich noch eins als NBA-Head. Ja. Lass mal so, ich meine.
Bitte.
Okay, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber hast du eine Meinung zu Phil Jackson? Weil das wäre jetzt interessant, den versuchen so in das, was wir bisher geschrieben. Du kannst natürlich auch recht einfach sagen, okay, du hattest die Bulls und du hattest quasi sonst bei. Du hattest Kobe und Shaq und du hast was, vielleicht dann. Da ging es halt um das Schlüsselloch. Star-Management, wahrscheinlich um mehr als alles andere. Aber wir haben ja auch zynisch am Ende unserer Karriere darüber oder an seiner Karriere darüber lachen können, okay, lauf mal deines Triangle oder von Tex Winter irgendwas zusammengebautes heutzutage mit, keine Ahnung, mit den Sacramento Kings und verteilt Bücher an die Spieler und keine Ahnung. Und lass uns mal gucken, wie das funktioniert.
Da kommt wieder sehr gut, glaube ich, das all das zusammen, was du vor allen Dingen bislang angesprochen hast in diesem Podcast. Ich glaube, Phil Jackson ist natürlich jemand, den jemand wie ich sehr bewundert, einfach per Default. Ne? Nicht nur wegen seines sportlichen Erfolges, sondern weil er Methoden hat, von denen ich als schlubby White Guy ohne sportliche Veranlagung denke, okay, so könnte ich auch mit dem Thema Sport umgehen, wenn ich da in irgendeiner Art Verantwortung wäre, nämlich intellektuell. Ne, also mit, keine Ahnung, auf LSD-Trips sich irgendwelche merkwürdigen Offensivkonzepte ausdenken und dann an seine Spieler vermitteln. Da habe ich einen Zugang dazu. Und dieser Zugang, wenn der dann auch noch zu mehreren Titeln führt, dann bist du natürlich jemand, der in der Philosophie ja offensichtlich auch irgendwas versteht, aber vielleicht verschieben wir oder vielleicht müssen wir verschieben, was er tatsächlich versteht an Coaching. Weil ich glaube, die X's und O's sind sehr gut gewesen bei Phil Jackson, bis auf dann so gegen Ende seiner Karriere, ne? Da hat er sich ja dann nach und nach immer schwerer getan. Aber Aber vielleicht ist es bei ihm mehr dieses Star-Management. Vielleicht ist es bei ihm dann doch mehr etwas, auf das ich persönlich jetzt nie so den Fokus gelegt habe, nämlich dieser Umgang mit Kobe, mit Shaq, mit, ja. Mit
ich glaube, das Schlüsselloch Leuten, ja. Kobe, also das Schlüsselloch Lakers zu der Zeit oder das Schlüsselloch Chicago Bulls hatten eben aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihrer Stars genau in diesem Schlitz, verstehst du, in dem Star-Management-Schlitz ein sehr großes Loch. Also es war entscheidend, dass welcher Trainer auch immer kommt, dass er in dem Bereich brilliert. Also das muss eins seiner Steckenpferde sein, um Jordan richtig zu handeln, um Kobe richtig zu handeln. Aber es ist lustig, dass du Spoelstra ansprichst, weil wahrscheinlich das früher in den, also auch wieder fast vor unserer Zeit, das größte Beispiel für jemanden, der genau eben beide Sachen kann, war Pat Riley. Also Pat Riley war sowohl mit den Knicks so rough and tough, als auch dann Showtime Lakers. Ist beides Pat Riley. Und das wäre ja so, jetzt wieder um das Gegenbeispiel aufzuzeichnen, jemand, der es hätte nicht diametraler auseinander sein können. Und er war immer in der Lage, okay, ich habe Magic Johnson offensichtlich und mit dem spiele ich anders als mit John Starks und Anthony Mason.
Ja, mittlerweile Pat Riley hat sich das bei ihm auch so ein bisschen verändert. Es ist ein super tiefes Thema. Ich hatte mir noch eine ganze Klassifikation von Coaches und deren Herangehensweisen notiert und natürlich so eine Liste von Innovatoren.
Aber erzähl mal von deinen, wir wollen ja zumindest eine von deinen Listen, erzähl mir mal deine 5 großen Innovatoren oder deine, wie viele du aufgeschrieben hast.
Also meine Innovatoren, Innovatorenliste ist natürlich jemand wie Tex Winter, ne, super spannend, können wir jetzt heute nicht mehr viel nachvollziehen davon, wie das damals dann tatsächlich aussah. Mike D'Antoni ist für mich da ganz oben auf der Liste und Mike D'Antoni ist so jemand, der das für mich ganz, wenn man so möchte, tragisch darstellt, was wir denken, was Erfolg ist und was aus meiner, oder was die Sportwelt oft denkt, was Erfolg ist und was aus meiner Sicht Erfolg ist im Sport. Denn Erfolg ist natürlich oft sehr ergebnisorientiert. Und wenn du einen Titel gewinnst, dann bist du für immer Champion. Und wenn du keinen Titel gewinnst, bist du für immer nicht der Champion. Mike D'Antoni ist für mich einer der 3 wichtigsten Coaches, vielleicht sogar höher, der letzten 20, 25 Jahre. Aber er wird nie diese Aufmerksamkeit bekommen, weil er den Titel nicht gewonnen hat, weil er kein Champion ist. Aber moderne Offensive beruht zu so großen Teilen auf den Prinzipien von Mike D'Antoni, dass diese Diskrepanz zwischen dem Erfolg, dem tatsächlichen Erfolg und dem Erfolg, die Philosophie hat, für mich ganz interessant ist. Und diese Coaching-Philosophie und wie vielleicht auch Coaching-Philosophien, die gar nicht so gut funktionieren für manche Teams, dann von anderen Coaches übernommen werden und dort plötzlich vollen Erfolg finden, ist für mich auch was ganz, ganz Interessantes. Genau, Mike D'Antoni. Ich hatte interessanterweise Jacko Obradovic aufgeschrieben, einfach nur, weil das so jemand ist, der das genaue Gegenteil für mich ist. Ne? Mhm. Der volle Erfolg, der endlose Erfolg, aber ich könnte dir kein basketballphilosophisches Konzept von ihm sagen. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, das ist die Art von Philosophie, für die der steht.
Aber Steve Kerr wäre für dich auch dabei gewesen bei Innovatoren.
Steve Kerr wäre für mich dabei gewesen, weil Steve
Kerr. Also ist quasi bei Innovatoren nicht wichtig, oder glaubst du, dass es Elemente gibt, die von den Warriors, was ich, geblieben sind? Die übernommen wurde von anderen Spielern. Also, D'Antoni, keine Ahnung, die Pace von D'Antoni ist irgendwann überall in der Liga gewesen. Ist ja keine Frage. So. Tex Winter-Sachen waren phasenweise irgendwann mal überall in der Liga. Was ist von Steve Kerr in die Liga geschwappt? Oder zählt für dich Innovator, wenn einer ein ganz besonderes Team schafft oder ein Spielziel, oder ist es wichtiger für den Innovator, dass das bleibt, dass das von anderen Leuten übernommen wird?
Ich glaube, die Three-Point-Revolution ist schon zurückzuführen, vor allen Dingen auf diese Steve Kerr-Teams. Und den Stil ganz zu übernehmen, da hast du natürlich schon recht, ist ohne Steph Curry und Klay Thompson schwer, wobei es Teams gibt, die es einfach dennoch gemacht haben. Die Sacramento Kings haben so gespielt, die Mike Budenholzer Hawks haben eine Zeit lang so gespielt oder zumindest so ähnlich gespielt wie die Warriors. Und diese Off-Ball-Actions, diese Split-Cuts, all das, ich habe schon das Gefühl, dass unter Steve Kerr eine neue Ära begonnen hat für Off-Ball-Movement in der NBA. Das ist jetzt natürlich nicht allein Steve Kerr, aber ich glaube, dass er diese nächste Welle rübergebracht hat. Und die sind schon immer noch, wenn man sich Spiele von 2014 anguckt, aus den 2014er Playoffs, wenn es nicht die Spurs sind, die beteiligt sind, dann ist es schon immer noch sehr statisch und sehr langsam. Und damals gibt's die Beautiful Game Spurs, aber da sagt auch jeder, ja, das kann man halt nur spielen, wenn Manu Ginobili und Tony Parker und wenn die alle da sind. Und Steve Kerr, ja, vielleicht ist dann der Innovator gar nicht Steve Kerr, sondern Greg Popovich. Ne? Also vielleicht sind wir da jetzt auf was gestoßen. Aber ich glaube, dass eine ganze Ära des Basketballs in der NBA eingeleitet wird, weil Steve Kerr Steph Curry unlockt. Weil Steve Kerr merkt, dass Steph Curry kein Point Guard ist, der 20 Pick-and-Rolls pro Spiel laufen sollte, sondern dass das ein Guard ist, der zusammen mit seinem Shooting Guard irgendwelche Off-Ball-Screens rennen sollte. Und ich glaube, wenn das nicht passiert, dann haben wir heute eine ganz andere NBA mit immer noch ganz anderen Spielprinzipien.
Basti, du hast gerade gesagt, dass er Steph Curry unlocked hat. Das ist genau das, was ich versucht habe zu beschreiben. Also gibt einen Spieler, ich habe sie Enabler oder Befreier genannt, du nennst sie Unlocker. Also einfach ein Spieler, ein Trainer, der, sei es zwei, drei Spieler zusammen oder eine Unit zusammen, das ist einfach dieses Maximieren, dass er sie unlockt. Ja? Also da bin ich hundertprozentig bei dir. Aber einen Spieler zu unlocken ist für mich nicht unbedingt das Gleiche wie ein Konzept zu entwickeln oder Innovation
ja,
zu bringen.
Verstehe.
Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe deine Unterscheidung jetzt, glaube ich, besser. Ja, dann lass uns doch ganz kurz über Nick Nurse sprechen, weil ich den sehr spannend finde. Weil Nick Nurse derzeit sehr geschunden wird und vielleicht seinen Job bald gar nicht mehr hat. Natürlich auch
vielleicht mal der heißeste, vor 5 Jahren, einer der heißesten. Ja. Der große nächste, für die nächsten 20 Jahre eingeloggt Nick Nurse quasi.
NBA Champion 2019 mit den Toronto Raptors. Und das ist eine ganz interessante Sache für mich, die Pipeline-Coaches. Die Coaches, die so ein bisschen das, was man gerade in Europa sieht, dann nehmen und auf die große Bühne übertragen. Denn was war damals die große Anpassung von Nick Nurse bei den Toronto Raptors? Verschiedene Defensivstile. Ne? Also wir hatten für Jahre und Jahre und Jahre einfach nur noch Switch-Defense bei jedem Team. Jedes Team, das die Warriors schlagen möchte, jedes Team, das die Rockets schlagen möchte, jedes Team, das die Cavs schlagen möchte. Wir switchen alles und versuchen Lineups zu spielen, wo alle 5 irgendwie jede Position verteidigen können. Nick Nurse nimmt sich zu der Zeit tatsächlich auch Defensivkonzepte von Aito und so weiter und so fort mit merkwürdigen Zonenvarianten, Box and One in den NBA Finals gespielt über lange Zeit. Und dabei ist Nick Nurse ja nicht der Erste, ne, der nach Europa guckt und das, was in Europa an Innovation passiert, nach Amerika bringt. Ich würde sagen, Greg Popovich ist da ein ganz großes Beispiel auch dafür. Und diese Pipeline-Coaches sind für mich insofern interessant, weil die, glaube ich, dann dazu führen, dass Innovation wieder notwendig wird. Sobald der Zyklus einmal durchschritten ist nach Amerika, beginnt der nächste, dass dann so ein Thomas Isalo nachfolgen kann und sagen kann, nee, hier ist eine ganz neue Idee. Aber ich glaube, man braucht erstmal diese Pipeline, damit alle mal gesehen haben, um was es geht.
Das ist krass. Also glaubst du, hast du das Gefühl, es ist eher quasi die Pipeline, ist sie, geht in beide Richtungen? Also ist sie semi-permeabel? Oder ist es.
Wow! Wow! Aus dem Biologiefachbuch.
Oder ist sie, also hast du das Gefühl, es passiert eher viel mehr aus Europa Richtung USA oder auch aus den USA wieder Richtung Europa?
Wenn ich
das Bradley, das Winner-Play, das Winner-Einwurf-Play, das Gefühl hat dann in Europa jeder gelaufen. Oder ist das mehr so?
Ja, genau. Aber das läuft ja sowieso jedes Team seitdem. Ich habe schon das Gefühl, dass wenn die Pipeline in eine Richtung geht, dann eher von Europa nach Amerika als umgekehrt. Ich weiß nicht, ob du einen anderen Eindruck hast.
Nee, habe ich gar nicht. Das wäre super schwer für mich auch zu tracken.
Auch das alleine, das wäre nochmal ein Wahnsinnsthema. Ich muss aber leider zum Physiotherapeuten jetzt.
Ja, ich weiß.
Ja, scheiße.
Ey, das war auf jeden Fall einer für uns. Ich habe...
ja.
ja, schon. Aber schon. Ey, das ist Euroleague-Pause. Einmal im Jahr dürfen wir das. Oder ja, vielleicht jetzt, zwei oder drei.
Zweite Mal in diesem Jahr schon. Ja, ja, aber läuft schon. Ja, also ich meine, ich finde diese Folgen wahnsinnig spannend. Mein Problem damit immer ist, man könnte diese Folgen auch 3,5 Stunden lang machen, glaube ich.
Ja, und ich glaube, was die Zuschauer unterschätzen, ist, wie wenig wir davon wissen, was der andere mitbringt. Also es ist halt viel, erarbeiten wir uns tatsächlich hier und nicht irgendwie in einem 20-minütigen Vorgespräch, wo wir uns darüber unterhalten, was wir so machen, sondern es ist tatsächlich einfach on the fly. Tut uns leid, wenn das für den einen oder anderen heute ein bisschen zu viel war. Nächste Woche wieder einfache Kost mit Benny Zander. vorm Nationalmannschaftsfenster haben wir alles Mögliche, weil es ist ja viel passiert. Vielleicht mal ein bisschen Dennis, was geht bei Daniel Theiss in Monaco und so weiter. Wie sieht der Kader aus? Und das wird dann wieder schön Food Prep-mäßig für euch kleingeschnitten und häppchenweise für jeden gut verdaulich präsentiert.
Cool, das war jetzt der Schweinebraten am Stück mit Per Günther und Basti Ulrich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.